es hat etwas sehr Verletzliches, wenn ich von meinen Ideen und von meinen Fehlern spreche. Und wenn da dann so Backlash kommt und jemand ausstöhnt oder so die Augen verdreht, das sind kleine, subtile Dinge, auf die wir Menschen ganz stark trainiert worden sind, weil in der Vergangenheit war es ganz wichtig, nicht von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil das geheißen hätte, man überlebt nicht. Und es gibt auch so Studien dazu, wo man die Leute fragt, was hätte dir geholfen, beim schlimmsten Feedback, das du erhalten hättest, besser zu reagieren? Und da sagen die Leute Dinge wie, hey, wenn es eine Konversation gewesen wäre, wenn es nicht so one-way gewesen wäre, sondern wirklich, ich kann meine Sicht der Dinge auch erklären, ich kann sagen, wie es dazu gekommen ist und was ich wollte, was die Geschichte von meiner Sicht ist, etc.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und der Audiosalon, der sendet heute und empfängt ganz weit, nämlich in die Schweiz. Ich selbst war ja hier neulich auch mal zu einer Beratung in der Schweiz. Es war, glaube ich, sogar mein erster Einsatz in der Schweiz. Ich bin mal gespannt, was mein Gast heute sagt. Sie sitzt in der Schweiz. Was ihre Erfahrungen sind oder ob sie da noch eine Erfahrung vor sich hat. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf einen interkulturellen Austausch, denn wir reden über Arbeitskultur und zwar ganz genau über das Thema, was hält gute Teams zusammen, was macht gute Teamarbeit aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden sehr viel Zeit auf das Thema Feedback verwenden, denn das ist auch eins ihrer Themen, ihr Zuhörerinnen und Zuhörer dort an den Lauscherchen. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr den Namen hört, ein anderes oder ein übergeordnetes Thema mit ihr verknüpfen, nämlich New Work. Dafür ist sie sehr bekannt, nicht nur in der Schweiz, sondern im gesamten Dachraum ist sie eine der Top New Work Expertinnen und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Nicole Kopp ist hier aus der Schweiz und ich sage hallo, liebe Nicole, toll, dass du da bist.
Hallo, liebe Jule, herzlichen Dank für diese liebe Begrüßung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ach, ich liebe das ja. Ich bin ja so ein Fan, wir kommen gleich noch zu Dialekten. Also ich bin so ein Fan von sagen wir mal, Variantenreichtum unserer Sprache in den verschiedenen Strategien. Wie geht's dir? Bist du jemand, der gerne sich auch in fremde Dialekte, Sprachfärbungen einhört oder fällt dir das eher ein bisschen schwer?
Hey, du hast mich voll erwischt. Meine Mutter ist aus dem Graubünden. Das ist ein ganz spezieller Dialekt. Total. Und ich habe so ein musikalisches Gehör, dass ich ganz gut Dialekte nachmachen kann. Und deshalb ist es mir auch immer sehr einfach gefallen, Sprachen zu lernen. Also ich bin fließend auf Deutsch, Französisch, Englisch. Ich habe ein Jahr in Südafrika gelebt, dort Afrikaans aufgepickt. Dann habe ich Holländisch gelernt. Fast, ja? Ja, genau. Also ich kann so 4, 5 Sprachen und macht mir großen Spaß. Und ich merke auch, es berührt die Menschen immer, wenn sie jemanden haben, der ähnlich spricht oder der gleich spricht. Also wenn ich merke, da sitzt ein Holländer im Publikum, dann sage ich halt ein paar Worte oder dann wechsle ich meinen Dialekt. Also ich mag das voll, mit dem zu spielen.
Ja. Ja, ich hab gerade die Tage auf LinkedIn Beitrag sozusagen einen kleinen Nachklapp zu meinem Schweiz-Ausflug. Sprache ist mein Werkzeug und das geht ja ganz vielen so, dass sie, wenn sie dann dieses Werkzeug eben nicht mehr so im selbstverständlichen Zugriff haben, dann merkt man erstmal, wie elementar und essentiell das ist. Und dass man dann vielleicht auch manchmal so diese Souveränität ein bisschen einbüßt. Bleiben wir mal bei anderen Werkzeugen, Ressourcen, nämlich der Ressource Schlaf. Wir sind schon am Nachmittag gelandet, trotzdem möchte ich gerne von dir wissen, Nicole, das ist die Standardfrage, wie bist du in den Tag gestartet heute?
Hey, recht gut. Ich glaube, meine Uhr sagt 6 Stunden 48 geschlafen, das ist unter meinem Durchschnitt. Ich habe gestern Abend bis 11 Uhr gearbeitet, weil ich unbedingt noch ein paar Dinge fertig geregelt haben wollte. Aber gestern war mein freier Tag. Ich habe mir Massage und Jogging gegönnt. Von dem her war es nicht so schlimm, dass ich dann bis 11 gearbeitet habe. Mhm. Aber ja, ich bin Tag gestartet wie immer. Der Wecker oder die Kinder wecken mich und dann gibt es Frühstück alle zusammen. Und dann bringt mein Mann die Kinder in die Kita oder in die Schule. Und ich kann schon ein bisschen mit der Arbeit starten, wenn ich nicht unterwegs bin bei Kunden.
Veranstaltest du sowas wie Morgensport oder irgendein Ritual? Es gibt ja die dollsten Dinge, was Menschen morgens schon veranstalten in den allerfrühesten Stunden.
Nee, ich glaube, mit den Kindern habe ich das total verloren. Zeitlang habe ich das 5-AM-Dings probiert. Und ich richte mich ganz nach den Kindern aus am Morgen, auch im Wissen, dass ich sehr viel arbeite. Und diejenigen Momente, die wir zusammen haben, die möchte ich wirklich mit ihnen genießen und gute Zeit haben. Und du?
Ich kriege ja hier Inspiration ohne Ende. Also seit fast 300 Folgen kriege ich hier erzählt, wie man optimalerweise vielleicht einen Morgen gestalten könnte. Und ein ganz bisschen was gucke ich mir ab. Also ich habe immer mal wieder Phasen, da bin ich digital abstinent morgens. Also digital abstinent heißt nicht der allererste Griff aufs Handy. Aber ich gebe zu, Nicole, das sind die selteneren Tage, wenn ich ehrlich bin. Und ansonsten habe ich so Sporttage, wo ich morgens erstmal nach dem Aufstehen so ein paar Runden ruder auf meinem Rudergerät. Das ist noch nicht so super lang. Und was ich eigentlich auch immer ganz gerne hier erzähle und auch teile, das haben mein Mann und ich uns eigentlich in Corona so zugelegt, dass wir uns morgens immer einen Slot, wenn es irgendwie geht, reservieren, bei einer Tasse Kaffee, über Dinge zu sprechen, die nicht unbedingt mit dem Alltags, du weißt schon, To-Do-Listen abhaken zu tun haben. Also nicht mit dem Einerlei, das wer erledigt was, früher noch das Thema, wer bringt die Kinder wohin, das machen die zwischen selbst. Und aber das finde ich total spannend, morgens früh diese Zeit, wenn alles noch relativ frisch ist und der Tag noch ein bisschen unberührter liegt, darüber nachzudenken, was gibt's für größere Fragen. Es muss nicht lang sein.
So schön. Ich glaube, das merke ich mir für die Zeit, wenn niemand mehr die Kinder zur Kita und zur Schule bringen muss.
Beyond Brotdose.
Ja, genau.
Beyond ist schon ein gutes Stichwort. Nicole, du bist Arbeits- und Organisationspsychologin, du bist selbstständig, du bist in ähnlichen Feldern unterwegs wie ganz viele meiner Gäste hier oder wie ich ja in Teilen auch. Das heißt, du bist dabei, Teams zu begleiten, hast da eine Menge Erfahrung und hast dich ja auch auf das Thema New Work ein Stück weit auch fokussiert, priorisiert, positioniert. Ich frage aus Gründen, wie sehr steht dieser Sockel New Work noch oder wackelt er schon in deinem Kopf? Sei ehrlich.
Du stellst die schmerzhafteste aller Fragen.
Gleich voll Wolle, voll Wolle.
Genau, nichts mehr mit Kuschelfaktor hier. ich glaube auch mit diesem Zukunftsinstitut, mit dieser neuen Map, die sie mit den Megatrends immer wieder rausgeben, wo da plötzlich die Post-New Work-Ära angekündigt wurde. Klar, die Begriffe ändern sich und trotzdem finde ich, ich bin jetzt nicht Zukunftsarbeitsspezialistin. Das sind für mich ZukunftsforscherInnen. Aber mein Thema bleibt nach wie vor, wie können wir die Arbeitswelt besser gestalten, sodass Menschen motiviert sind und Arbeit halt nicht nur als Leid erleben. Und ich glaube, im Moment bleibt dieser Begriff bei mir noch. Good Work tönt auch gut, damit liebäugle ich manchmal auch. Bis jetzt habe ich es noch nicht übers Herz gebracht, mich umzunennen. Du hattest mal einen schönen Titel vor kurzem, nicht?
Welchen Titel meinst
du? Also auf LinkedIn Arbeitsfeuilletonistin, nicht sowas?
Ja, genau, Arbeitsfeuilletonistin. Yeah. Das ist ja so eine Art quasi Selbstzuschreibung, beziehungsweise das stimmt nicht ganz. Mich hat jemand hat gesagt, was machst du denn eigentlich so ganz genau? Versuchen ja Menschen immer so zu verstehen. Ja, wenn du sagst, du bist Unternehmensberaterin oder systemische Organisationsberaterin, dann haben Menschen Fantasien, die haben eine Idee, eine Vorstellung davon. Mhm. Ja, und jetzt kommt jemand auch wie du bist ja auch viel in Medien unterwegs, du schreibst, glaube ich, immer noch eine Kolumne oder warst zumindest sehr lang bei der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen. Dann geht es schon los, dann macht das Ratter im Kopf der Menschen. Ja, was denn noch alles? Ja, hat sie auch noch einen Schlüsseldienst? Und dann sagte irgendein Mensch, ich weiß gar nicht mehr, ja, es war ein Freund, der sagte, ja, du bist ja sowas wie so eine Feuilletonistin, nur halt fürs Arbeiten. Ach, so und ich sage, stimmt, Stimmt, das ist zutreffend.
Und hast du gesehen, ich lese so viel auf LinkedIn, ist ja mein zweites Zuhause, und dieser Begriff ist mir geblieben, oder?
Also na, siehst du?
Habe ich gelesen schön. Und jetzt weiß ich, Jule ist das.
Ah, okay. Zack. Weißt du was, so kann man auch einen Beruf erfinden. Man denkt sich einfach einen Namen aus, wobei das war ja quasi, der ist mir zugeflogen und sagt, ich bin die Erste.
So lustig. Und das mit den Berufen ist ja witzig. Bei mir kommt es immer darauf an, wenn mich jemand fragt, was arbeitest du, dann überlege ich mir kurz, habe ich Lust auf das Gespräch oder nicht? Und wenn ich nicht Lust habe, sage ich, ich bin Unternehmensberaterin, weil das stoppt.
Da will keiner drüber sprechen.
Da will
sprechen.
Keiner nach was nachfragen, das ist langweilig, das ist so Büro und Kunden und Wirtschaft.
Und wenn ich sage, Leute entlassen oder abbauen, ja, so Abbaupläne machen.
Genau. Und wenn ich sage, ich bin Psychologin, dann geht das Rattern los, oder?
Oh.
Und das ist auch schlimm. Also ich hatte mal einen Professor, der gesagt hat, er sagt im Zug nie mehr, dass er Psychologe ist, weil die Leute dann das Abteil wechseln.
Ach je.
Ja, die können ja Gedanken lesen, diese Psychos.
Ja, also erstens mal haben die ja sowieso selbst einen, ich mache hier kleine Scheibenwischerbewegungen vor meinem Kopf. Mhm. Und zweitens sind die brandgefährlich. Also ja, Nicole, Genau. Das müssen wir mal gucken, wie brandgefährlich du bist.
Ja. Genau, aber also und vor kurzem bin ich auch ins Fettnäpfchen gestapft, voll kann. Da bin ich bei einer Universität gewesen für einen Vortrag und dann wollte ich quasi erklären, was macht denn Arbeitspsychologin? Und da habe ich gesagt, ja, ich arbeite eben nicht mit kranken Menschen wie in der Therapie oder im Krankenhaus, sondern ich arbeite mit gesunden Menschen. Und ich fand das mega cool von mir, dass mir das auf den Moment eingefallen ist. Und dann nach dem Vortrag kommt ein junger Mann zu mir und sagt, ja, Nicole, danke für den Vortrag, war toll, aber... Diese Aussage wegen den gesunden Menschen, das darf man heute in Zeiten von mentalen Gesundheitsproblemen nicht mehr sagen.
Okay,
du kannst es nie allen gerecht machen. Und mittlerweile sage ich, ich arbeite mit Menschen im Arbeitskontext und helfe ihnen besser arbeiten.
Unverfänglich, hast du recht. Ja, du musst, also man, an der Stelle muss ich wirklich mal diesen blöden Spruch sagen, man muss wirklich verdammt aufpassen, was man sagt, was man, weil nicht immer ist 100% klar, wie es gemeint ist. Und diese Abgrenzung, ja, die wir vielleicht noch so vor ein paar Jahren relativ leichtfüßig so in den Raum stellen konnten, gesund, nicht gesund, das ist heute nicht mehr, ja, es ist einfach wahrscheinlich die Zeit vorbei, das so zu adressieren, sondern da wirklich sich eine andere Kategorisierung oder überhaupt eine andere Beschreibung, Zuschreibung zu überlegen. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich weiß, Recruiting ist anstrengend, ist aufwendig, ist wirklich nicht trivial, gerade aktuell in Zeiten von Fachkräftemangel. Das hat schon manchmal was von, ich suche die eine Stecknadel im Heuhaufen. Und sind wir ehrlich, manchmal ist es nicht ein Heuhaufen, in dem wir suchen, sondern in 5, 6, 7, 8, 9 parallel. Denn ihr habt wahrscheinlich in eurem Unternehmen, wenn ihr mit Recruiting-Aufgaben betraut seid, mehr als nur eine Stelle zu besetzen. Und dann geht es los. Ihr müsst euch auf verschiedenen Plattformen umschauen, rekrutieren. Und das hat StepStone jetzt erkannt und hat eine Lösung auf den Markt gebracht, die ich finde, unbedingt mal erwähnt werden muss. Und zwar ist das das Angebot StepStone All Jobs. Hier gibt es ein exklusives Komplettpaket, das alle Stellenanzeigen im Jahresverlauf abdeckt. Ist klar, ist logischerweise viel günstiger, flexibler und auch transparenter. Du bist also nicht mehr in der berühmten Recruiting-Spirale gefangen, sondern du hast eine Plattform, auf der du alle Jobs, die in deinem Unternehmen zu besetzen sind, platzieren kannst. Und jetzt kommt der Knaller. Bis zu 75% pro Bewerbung wirst du etwa an Kosten sparen. Und ich würde mir das an deiner Stelle unbedingt mal anschauen. Es geht nämlich nicht nur um den Preisvorteil, also es ist nicht nur durch die Bündelung sehr viel günstiger als Einzelanzeigen. Es ist planungssicherer und es ist vor allen Dingen viel, viel einfacher. Klingt das interessant? Dann schau nach unter stepstone.de/alljobs. Dort findest du alle Informationen, ebenso in unseren Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work.
Ja, genau.
Wir gehen trotzdem noch mal ein bisschen an die Stelle zurück. Es gab ja Gründe, warum du dich für das Thema New Work erwärmen konntest, begeistern konntest. Was hat dich da so angesprochen? War es eher so dieses Ding, es ist eine Perspektive, wie ich Arbeit für mich oder wie Menschen Arbeit für sich so gestalten können, dass sie ihr Potenzial einbringen können, dass sie selbstbestimmt können. Also mehr aus einer, ich sag mal, gewissen Ich-Zentrierung. Nicht unbedingt nur du für dich, sondern auch der Mensch für sich. Oder war das für dich eher schon sehr früh sowas, so ein gesellschaftlicher Diskurs, der dich angezogen hat?
Gute Frage. Ich glaube, es hat sich aus Einzelschicksalen gespiesen. Ich habe jetzt 10 Jahre als Unternehmensberaterin gearbeitet und am Anfang hatte ich in der Unternehmensberatung viel zu tun mit Versicherungen und Banken und dementsprechend Menschen, die unglaublich extrinsisch motiviert waren. Ich kann mich gut erinnern an ein Gespräch mit einem Privatbanker, habe ich ihn gefragt, hey, und was motiviert dich bei der Arbeit? Und er so, ja, das Geld, was sonst? Und ich da voll in meine Motivation. Ja, und die verdienen gutes Geld in Schweizer Privatbanken. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht. Und der Typ hat mir gesagt, das glaube ich dir nicht.
Ehrlich, da warst du verdächtig. Mhm. Das hat er dir nicht abgenommen.
Das war komisch, ja, genau. Und so, ja, ganz viele verschiedene Geschichten, die ich erlebt und begleitet habe, wo einfach die Menschen so sich zur Arbeit geschleppt haben, gar nicht motiviert waren und das Gefühl hatten, ja, wenn ich dann in Rente gehe, dann mache ich was, was für mich Spaß macht. Und ich finde nicht, dass Arbeit die ganze Zeit Spaß machen muss, eine Riesenparty sein muss. Und trotzdem, es ist ein Ort, wo wir so viel Zeit verbringen. Und ich möchte einfach, dass man sich wohlfühlt, dass man Potenzial ausschöpfen kann, damit man sich entwickeln kann, all diese Dinge. Und da haben wir ganz, ganz viel Arbeit vor.
Mir geht es ja oft so, dass ich denke, wir verbringen, wie du sagst, so viele Stunden. Und vielleicht ist nicht jeder in the first place, sinngetrieben unterwegs. Ich glaube persönlich schon, dass jeder am Ende auch sehen will, welchen Beitrag leiste ich zu dem Gesamten hier. Aber vielleicht ist das nicht so prominent bei jedem so auf dem, ja, und nehmen wir ruhig auch mal den Banker, der sagt, ich gehe hier hin, um gutes Geld zu verdienen. Das ist legitim. Er will sich aber auch sehr, ganz sicher nicht über die Maßen ärgern bei der Arbeit. Und manchmal stellt man sich ja schon die Frage, wenn doch alle sehr viele was oder sehr viele ähnliche Ideen haben, was sie sich wünschen, warum kriegen wir es dann oft so verdammt schlecht hin? Warum müssen wir solche Gespräche wie du und ich jetzt hier führen? Warum braucht es dieses Überlegen überhaupt? Weil gibt es da nicht einen leichten Weg dahin? Und lassen wir mal dieses Thema, ist New Work wirklich tot? Ist es gestorben oder ist es umgebracht? Das wäre vielleicht noch eine Frage. Also mal angenommen, es wäre tot. Ist es umgebracht worden, Nicole, oder war es ein natürlicher Tod? Wer ist der Mörder?
Wer ist der Mörder von New Work?
Ja. Ja, jetzt mal im Bild geblieben. Also da kann man ja auch was draus lernen, weil da sind ja ganz viel kluge Gedanken drin. Und die Frage ist, was hat es dann letzten Endes so ein bisschen zum Kippen gebracht?
Darf ich einen Vorschlag machen, wer der Mörder ist?
Ja, bitte, bitte.
Die Möbelhersteller und die Innendekorateure, die gesagt haben, New Work sind moderne Büros und jetzt haben ganz viele Unternehmen moderne Büros und sie haben immer noch alte Arbeitsweisen. Und ich glaube, das ist so ein leidiges Thema, weil nur weil du jetzt neue Zonen hast und schöne Büros, heißt es nicht, dass jetzt New Work gelebt wird. Und ich glaube, das hat durchaus was Mörderisches in sich.
Absolut, absolut. Und ein bisschen haben sie sich auch den Virus weggeholt, oder? Also Corona hat das schon auch betrieben, nach oben gepusht in so einer ganz seltsamen Verquickung. Und gut. Also gehen wir mal rüber auf den Kern der Sache, denn im Grunde reden wir zwei, glaube ich, über das Gleiche, nämlich wie können wir gut in Teams oder wie können wir gut zusammenarbeiten. Ist das Thema Team eine Ebene, auf der du dich besonders gerne aufhältst? Also ist das eine Arbeitsebene oder bist du eher am Individuum oder bist du eher organisationsübergreifend besonders gern unterwegs? Würde ja alles nach deiner Vita Sinn machen.
Ja, also ich tanze tatsächlich auf allen Hochzeiten. Beim alten Arbeitgeber haben wir ganz, ganz vieles über die individuelle Ebene probiert zu lösen. Also immer Persönlichkeitstests gemacht und geschaut, Welches Verhalten willst du verändern? Und trotzdem gibt es da Abhängigkeiten mit den Teams, mit den Unternehmen, mit den ganzen Strukturen, manchmal auch mit politischen Sachen. Also im Moment haben wir eine riesengroße Sache am Laufen in der Schweiz mit dem Schweizerischen Radio und Fernsehen, das massiv einsparen muss. Und die sind politisch ganz, ganz stark unter Druck. Und das macht etwas mit Menschen. Und ich glaube, ich bin weggekommen vom individuellen Herumdoktern an einer Person und so Leute motivieren zu Verhaltensveränderungen. Wenn das System und das Team, in dem du arbeitest, die Arbeitslast zum Beispiel viel zu groß und zu komplex und unerreichbar, unmöglich ist, ja, dann geht's nicht, wenn nur auf individueller Ebene Maßnahmen folgen. Und von dem her, ich arbeite gerne mit Teams. Manchmal merke ich aber, dass es eine Stufe komplexer ist und anspruchsvoller. Also kürzlich ist jemand ausgerastet in einem Workshop. Der hat das auch netterweise schon angekündigt. Ich mache ihm
wie kündigt, kurze Frage, wie kündigt man freundlicherweise an? Achtung, liebe Leute, gleich passiert hier was. Oder was
hat er genau, gerne. Ja, ich habe so ein Check-in gemacht. Beschreibe deine Stimmung als Wetter. Genau. Mhm. Und da hat er gesagt, es kommt ein Unwetter, es kommt ein Gewitter. Und da habe ich gewusst, das wird lustig mit dem. Ja. Und dann ist er irgendwie eineinhalb Stunden später ist er wirklich ausgerastet, hat sich zuerst geweigert mitzumachen und hat dann wirklich seine Tiraden losgeschickt. Das war sehr unangenehm. Und er hat alle anderen angesteckt und da war ich ein bisschen ratlos im Workshop drin dann.
Das ist ein bisschen heftig. Und konnte er das denn irgendwie adressieren oder warst du jetzt einfach der Blitzableiter?
Ja, ich glaube.
Oder die ganze Gruppe der Blitzableiter oder wie auch immer, der Rahmen.
Ich war rechter Blitzableiter. Also im Vorfeld haben wir gefragt, welche Themen werden spannend für euch. Und ich habe das mit der Führungskraft abgesprochen. Und der fand dann einfach, das ist alles blöd, mache ich nicht mit und überhaupt. Und hat dann alle mitgezogen. Das wäre mega schwierig für mich in der Moderation, da freundlich zu bleiben. Schließlich bin ich Geld. Und trotzdem zu sagen, hey, sorry, wenn du nicht mitmachen willst, da ist die Tür.
Bleiben wir ruhig mal da in der Rolle der Moderation. Guter Rat teuer, wenn es dann so über einen hinweg schwappt, ja? Also wenn dich dann so ein Blitz trifft. Wie hast du reagiert?
Ja, wie gesagt, ich probierte freundlich zu bleiben. Bei der ersten Übung hat er sich geweigert und dann habe ich einfach freundlich gesagt, ach so, gut, die Einladung ist da, du kannst gerne mitmachen oder dann nichts machen. Und er hat dann voll blockiert, ja, ich sage nichts und ich finde das doof und das ist verschwendete Zeit. Habe ich sie einfach laufen gelassen und nachher bei der zweiten Übung ist er völlig durchgedreht und hat dann leider andere angesteckt, die ebenfalls sagten, sorry, aber das bringt nichts und kein Problem über das, was wir sprechen. Und ja, das war sehr schwierig.
Konntest du es irgendwie drehen oder konntest du das irgendwie zu einem guten Ende führen oder irgendwie, naja, also irgendwas nimmt man ja trotzdem dann immer auch für sich mit. Also das sind ja Situationen, wo gerade Menschen, die uns jetzt zuhören und das sind bestimmt nicht wenige, die in Moderation und Teambegleitung, Prozessbegleitung unterwegs sind, die das schon mal erlebt haben.
Also ich habe dann probiert, quasi sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen.
Zurückgeschrien. Nee, zurückgebockt.
Ich habe im Vorfeld bei einer Vorbereitungsaufgabe habe ich Aussagen von ihnen gesammelt, was denn die Schwierigkeiten in diesem Thema sind. Und dann habe ich die eingeblendet, habe gesagt, schaut, das sind eure Aussagen. Ihr habt gesagt, das ist schwierig.
Ist und nicht mein Thema.
Genau, es ist nicht mein Thema. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Und da haben sie es aber wieder klein geredet und irgendwie haben wir den Halbtag über die Runden gebracht. Und der Chef war auch total konsterniert, konnte nicht glauben, was da abgelaufen ist. Und nicht meine beste Workshop-Leistung, nicht mein angenehmster Workshop.
Nein, und also ich würde mal sagen, jeder, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat in dem Geschäft, hat das sicherlich schon mal in ähnlicher Form erlebt. Und das ist sehr, sehr unangenehm.
Ja.
Ja, weil man natürlich unter dem Druck steht, man will das Ziel erreichen, man will das irgendwie, wie soll ich sagen, ja, den Prozess gut gestalten und gleichzeitig hat man vielleicht irgendwo Verständnis, dass da Probleme sind, fühlt sich aber auch persönlich getriggert. Das ist ja ein ganzer Cocktail an Gefühlen. Und
Und wir Psychologen haben einen Begriff für das, das ist Emotionsarbeit. Also ich muss dann andere Emotionen zeigen, als ich wirklich spüre. Ich muss dann freundlich und ruhig bleiben. Und das kostet enorm viel Energie, diese zu maskieren quasi. Also Maske anzuziehen, professionell zu bleiben und gleichzeitig innerlich kocht und man möchte am liebsten den Typen anschreien.
Ja, und diese Inkongruenz, die verdammt auch nochmal nicht durchscheinen zu lassen, ist ja fast unmöglich, oder? Mhm. Also das ist ja ein Sujet für Schauspieler.
Ja.
Ich kann mich erinnern, Nicole, ich hatte das auch mal bei, witzigerweise, wir haben so viele Parallelen. Ich bin ja auch, wenn beraten, viel bei Banken und Versicherungen unterwegs und da hatte ich auch einen größeren Workshop. Und so ein Modell, die Mitarbeitenden hatten sich das, ich sag mal freundlich, nicht ausgesucht, dorthin zu gehen. Mhm. Also die waren so ein wenig geschickt und dann war auch so, braute sich da auch so eine kleine Palastrevolution zusammen. Ich habe das schon so an den düsteren Gesichtern gemerkt und dann habe ich mich kurz mit meinen Kollegen, wir waren zu dritt abgesprochen und dann habe ich gesagt, du, so, wir können jetzt drei Sachen machen. Entweder machen weiter im Programm, wie verabredet. Ich habe den Eindruck, das ist nicht das, was ihr wollt. Bringt vielleicht auch nicht viel, aber das ist das, was verabredet war. Mhm. Wir können auch jetzt und hier sofort abbrechen, wenn das nicht gewünscht ist. Und ich hätte das echt durchgezogen. Mhm. Ich hätte gesagt, okay, mein Zug geht, in einer halben Stunde geht der nächste Zug. Wir gehen dann. Mhm. Wenn das der Wunsch ist, wenn das wirklich überhaupt nichts bringt. Oder wir hören jetzt hier mal auf mit Bockerei und reden über die Themen, die wirklich wichtig sind. Mhm. Machen jetzt 10 Minuten Biopause, dann sind sie auch alle raus, inklusive Teamleitung, und kamen zurück und haben gesagt, ja gut, wir arbeiten weiter. Ja, gut, aber dann jetzt mal Butter bei die Fische. Das gelingt manchmal und gab auch schon Beispiele, da ist mir das nicht gelungen, wo ich dann genau da saß und dachte, boah, lass es einfach 17 Uhr werden.
Und ich finde das mega stark, wenn man so Dinge transparent machen kann. Also ich hatte letztes Jahr auch eine Situation in einer Geschäftsleitung, da habe ich einen Workshop moderiert den ganzen Tag und 4:45 ist das letzte Thema rangekommen. Und ich habe gespürt...
Und das Thema, das Thema.
Das Thema Feedback war es dann noch. Passend zu unserem Gespräch. Und ich habe gespürt, die mögen nicht mehr, aber ich habe es einfach zurückgezogen. Und ich glaube, in diesem Moment braucht es genau das, was du gemacht hast. Oder die Option zu zeigen, hey, wir haben diese drei Optionen und welche wollt ihr? Und dann committen sich die und ich bin wie Dienstleisterin, die dann noch ausführt, wofür sie sich entschieden haben. Aber so das Sturköpfige, das, was mich halt persönlich schon auch erfolgreich gemacht hat, das Durchziehen, no matter what, LinkedIn Post schreiben bis am Abend um 10 oder so, ja, das ist mit anderen Leuten in der Moderation wahrscheinlich nicht immer das Beste. Learning by doing, growing every day.
Ja, da kann man, also damit kann man nur bedingt verhandeln. Ja, mit den eigenen Ressourcen auch mal über die hinauszugehen, ist ja eine Sache. Mhm. Aber dass den anderen dieses Tempo oder diese Beharrlichkeit, diese, ich sag schon mal fast, Persistenz aufdrücken, das klappt nicht immer so. Mhm. Aber gut, wir sind da, um zu lernen, Nicole.
Genau.
Gibt es sowas, wo du sagen würdest, bleiben wir ruhig mal in dem Setting auch, im Team-Setting. Gibt es für dich sowas wie Prinzipien, wo du sagst, oder Essentials, wo du sagst, das macht wirklich für mich eine gute Teamkultur aus, wo du sagst, das sind Dinge, die begegnen mir immer wieder, wenn ich sehe, hier arbeitet ein Team performativ, performant zusammen, auch wirklich in einem guten Miteinander.
Also als Psychologin habe ich da natürlich eine klare Sichtweise. Das ist für mich die psychologische Sicherheit. Also halt diese Sicherheit, dass ich meine Meinung, Ideen, Kritik, Fehler benennen kann, ohne dass ich dafür negative Konsequenzen oder Reaktionen von den anderen erleben muss. Und wann immer ich über das Thema spreche, bei ganz vielen verschiedenen Teams und Organisationen, dann klingt das an bei den Menschen. Und ich mache da auch immer so eine Frage, hey, schließt mal eure Augen und stellt euch vor, ihr seid in einer Sitzung und jemand sagt was und du bist voll nicht einverstanden und trotzdem entscheidest du dich, still zu bleiben, nichts zu sagen. Und all diejenigen, die das schon erlebt haben, bitte hebt jetzt die Hand und behaltet die Hand offen und schaut um euch rum. Und irgendwie 80-90% der Hände sind oben, weil jeder dieses Gefühl kennt, hey, ich sag lieber nichts.
Ja.
Und das ist so, und immer sehr eindrücklich.
Nehmen wir doch mal diesen kleinen, ich sag jetzt mal bewusst liebevoll, Stinkstiefel aus deinem Workshop. Dann könnte man doch fast sagen, eigentlich ist das doch, ja, ist das dann Ausdruck einer guten psychologischen Sicherheit, dass er sich traut, auch so in Hessen hier würden wir sagen, den Molly zu machen? Mhm. Oder würdest du sagen, nee, da nimmt sich jemand ganz schön viel Raum für seine persönlichen Befindlichkeiten. Das ist ja ein schmaler Grat.
Mhm. Also, ja, ich finde es ganz gutes Beispiel und gute Verbindung auch von dir. Ich finde es ein bisschen beides. Also auf der einen Seite fühlt sich diese Person pudelwohl, einfach alles auszusprechen. Boah. Und auf der anderen Seite so, hey, kindisch bis ans Ende. Mhm. Also wirklich kein Gefühl von, was passt jetzt hier und was nicht und was ist meine die Auswirkung von meinem Verhalten, wenn ich jetzt das so platziere und weigere, die Übungen mitzumachen. Ja.
Mhm. Also es ist schon beides. Und das bleiben wir ruhig noch mal einen Moment bei dieser psychologischen Sicherheit, weil da itcht bei mir auch immer so ein bisschen was. Das wird ja auch manchmal falsch verstanden. Also das heißt ja nicht zwingend, dass jeder sich alles rausnehmen kann, oder?
Nee. Und die meisten Leute, die verstehen da nur Sicherheit. Also ich fühle mich dann ganz sicher.
Ja, genau, den ersten Teil hören die gar nicht. Nee.
Also was Psycho ist, wird ja ausgeblendet. Nee, stell dir vor, wo kämen wir denn hin?
Wo kämen wir denn hin? Oh Gott.
Wenn alle einen auf Psycho machen jetzt. Sicherheit so im Sinn von, ja, alle fühlen sich sicher und jeder beansprucht so einen großen Raum für sich. Also alles kommt dann raus. Und da sage ich auch immer, ja, psychologische Sicherheit heißt nicht schlechte Sitzungsmoderation.
Schlechtes Benehmen. Ja,
ja genau. Ja, sondern einfach, und ich glaube, viele Leute unterschätzen auch, dass psychologische Sicherheit nicht Harmonie und Kuschelkultur heißt, sondern gerade weil wir es gut miteinander haben, können wir diese intellektuelle Friktion wagen. Also ich challenge mal deine Ideen oder ich sage dir, du hast einen Fehler gemacht, weil wir wissen, niemand wird ausgelacht, niemand wird belächelt, komisch angeschaut etc.
Es ist ja auch immer ein Ausdruck einer, also in dem Sinne übertragen, einer guten Beziehung zueinander, wenn wir sagen, die ist so belastbar, dass wir uns diese Kritik auch zumuten können.
Und das Krasse ist, in den meisten Unternehmen und in den meisten Teams ist psychologische Sicherheit eben eine Ausnahme und keine Regel. Also nur 3 von 10 Menschen sagen, sie fühlen sich sicher, ihre Meinung zu sagen bei der Arbeit. Und die Frage ist so, was verlieren wir dadurch? Also da verlieren wir Ideen, da verlieren wir Beobachtungen, da verlieren wir Kritik, da verlieren wir Fehler, die nicht genannt werden. Das ist ein riesengroßer Kostenfaktor, den man einfach so hinnimmt. Und man kennt das, häufig ist eine Person im Raum diejenige, die das Ganze kaputt macht. Also die Stinkstiefel zum Beispiel.
Ja, genau.
Der lächelt dann, wenn jemand sich meldet oder wenn jemand eine Frage stellt.
Aha, ja, oder? Der wird quasi der Lächerlichkeit beschämt, ja, dadurch, dass er sich oder sie sich traut, was zu sagen. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockodoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockodoo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockodoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work. Ja, das ist spannend, ja. Das stimmt, das habe ich auch schon oft beobachtet, dass dann wirklich so kleine Saboteure der psychologischen Sicherheit.
Genau, und das kann ganz subtil sein, so ein Aufstören, Augen verdrehen. Meistens werden Menschen ja nicht verbal angegriffen, zum Glück. Aber so, es hat etwas sehr Verletzliches, wenn ich von meinen Ideen und von meinen Fehlern spreche. Und wenn da dann so Backlash kommt und jemand ausstöhnt oder so die Augen verdreht. Das sind kleine, subtile Dinge, auf die wir Menschen ganz stark trainiert worden sind, weil in der Vergangenheit war es ganz wichtig, nicht von der Gruppe ausgeschlossen zu werden, weil das geheißen hätte, man überlebt nicht.
Mm.
Und unsere Rezeptoren für all diese sozialen kleinen Zeichen, die sind ganz, ganz stark. Und wir nehmen das sofort wahr, was andere von uns denken und von unseren Inputs denken.
Also zumindest haben wir ganz feine Antennen dafür und sind da sehr auf der Hut. Also wir liegen da auf der Beziehungslauer ein Stück weit und tappen da sehr vorsichtig, aus guten Gründen.
Genau.
Und da können wir an der Stelle vielleicht mal ein bisschen rübergehen in unser Fokusthema heute, nämlich das Feedback. Mhm. Wie verhält sich das zueinander, Feedback und psychologische Sicherheit?
Ich glaube, wenn eine gute psychologische Sicherheit herrscht, fällt es mir als Mitarbeiterin einfacher, meinem Chef, meiner Chefin ein Feedback zu geben.
Mhm.
Weil das ist ja, häufig eine Ebene,
das ist ja schon mal
über
spannend.
Die man nicht spricht, oder?
Ja, wollte ich gerade sagen. Da bringst du ja jetzt schon mal einfach so ein Ding raus, ja, wo ich glaube, das ist schon wie Chef Feedback geben. Also wir haben natürlich die Welt, die sich irgendwie apostrophieren würde mit New Work, der sagen, ja, was denn sonst? Und wir haben ganz viele traditionelle, klassische Unternehmensstrukturen, wo das einfach überhaupt kein Gegenstand der Überlegung ist. Ich gebe nicht meinem Vorgesetzten oder zwei Ebenen drüber ein Feedback.
Weil ich mich Feedback nicht sicher fühle, oder? Und weil ich weiß, diese Person entscheidet über mein Schicksal, über mein Leben, über meine Karriere, über mein Einkommen. Und wenn ich die kritisiere, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich befördert werde?
Und diese Abhängigkeit, da brauchen wir auch nicht so zu tun, als ob wir die einfach so aus dem Spiel nehmen könnten.
Ja.
Die ist ja immer da.
Ja, ja. Und ich hatte vor kurzem einen Workshop mit 170 Führungskräften. Also ich habe einen Input gemacht und dann haben wir diskutiert in Kleingruppen. Und da haben die Leute gesagt, ich möchte, dass Lohnfragen und Feedback-Themen voneinander getrennt werden. Also ich möchte Feedback erhalten und geben in einem anderen Meeting, als wir über Lohn- und Karriereentwicklung sprechen. Mhm. Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein negatives Feedback äußere und dann im nächsten Schritt eine positive Lohnsteigerung erhalte? Leider noch nicht so, aber genau so sollte es sein, oder?
Ja, und dann bitte auch die Reihenfolge, erst Gehalt, dann Feedback oder andersrum wäre vielleicht...
Ja,
ist spannend, das zu entkoppeln. Da kommt jetzt die nächste Glühlampe in meinem Kopf, die da leuchtet, die sagt, auch eine spannende Idee von Feedback, dass in nur diese instrumentalisierte oder in diese organisierte Skript reinzupacken, was da heißt, ein Jahresmitarbeiter, Zielvereinbarungsgespräch, wie auch immer. Weil Feedback passiert ja fortwährend, oder?
Sollte.
Oder sollte.
Konjunktiv.
Sollte.
Sollte. Und wenn wir mal die Zahlen anschauen, dann weiß man, dass 65% der Mitarbeitenden sich mehr Feedback wünschen, als sie derzeit erhalten. Und 60% der Leute sagen sogar, sie wünschen sich täglich oder wöchentlich Feedback. Also nicht einmal im Jahr, ja, letzten März hast du mal ein gutes Projekt gehabt, sondern konstanter Austausch.
Ja, und das ist natürlich, da klafft ganz schön was auseinander. Und bleiben wir mal bei den unbequemen Fragen. Wollen die Menschen wirklich mehr Feedback oder wollen die mehr Anerkennung, Wertschätzung, gesehen werden, Lob, Komplimente? Ich meine, wünscht sich jemand auch wirklich kritisches Feedback? Also, du weißt schon, auf was ich hinaus will, vermute ich mal.
Ja, es gibt so eine Studie von Zenger und Volkmann, das ist eine Unternehmensberatung aus Amerika, und die hat angeschaut, wenn wir positives oder kritisches, konstruktives Feedback anschauen, was wollen die Leute vermeiden und was wollen sie eher haben? Und wenn wir da die Studie anschauen, sehen wir, dass niemand gerne kritisches Feedback gibt, aber alle gerne kritisches Feedback haben möchten und noch viel mehr als positives Feedback. Und ich finde das mega spannend, weil wenn ich ein Schulterklopfen erhalte, dann weiß ich, ich bin gut. Und eines der Probleme bei positivem Feedback ist ja immer, dass es zu wenig spezifisch ist. Also ja, es war jetzt gut, aber was genau war gut? Da kann man sicher auch daran arbeiten. Und beim Negativen weiß ich aber, wohin kann ich mich entwickeln? Was kann ich noch lernen? Was sind die nächsten Schritte? Was sollte ich beachten? Und ich glaube, da treffen wir den Kern, weil es geht um die innere Entwicklung, es geht ums Besserwerden. Und ganz viele Menschen haben diesen Drang zum Lernen, zum Besserwerden. Vielleicht nicht der, der nur fürs Geld arbeitet. aber
der will mehr Geld verdienen, möglicherweise.
Genau, der muss sich auch entwickeln. Genau. Aber davon bin ich wirklich überzeugt, dass viele Menschen halt besser werden wollen und Neues lernen wollen. Und da liegt es auf der Hand, dass Feedback das geeignete Tool dafür ist. Und das ist schmerzhaft, oder?
Das ist sehr schmerzhaft. Naja, also ich gehöre sicherlich auch Abteilung Feedback-Junkie. Ja, bin ich auf jeden Fall auch. Also ich habe sehr gern Feedback. Klammer auf, vor allen Dingen, wenn es positiv ist, Klammer zu. Genau. Und ich weiß natürlich auch, dass das Kritische, wenn es spezifisch ist, also wenn es so, wie du beschreibst, und was wir oft erleben, sind so generalisierte Aussagen.
Genau.
Also sowas wie, du machst immer oder du bist, ja, auch schon schwierig, du bist, also Sätze mit du bist, kann man eigentlich schon da abbrechen.
Ja. Ja,
oder was ich auch toll finde, nach Workshops, jetzt mal in unserer Rolle wieder gesprochen, das dürfen sich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer übersetzen, wenn es dann auch eine Feedbackrunde gibt und jemand sagt, was kaum jemand sagt, aber manche sagen das vielleicht ganz selten mal, ich habe nichts Neues gelernt. Das sind so Sachen, die bringen mich zum Ausflippen, innerlich. Ja.
Aber weißt du, was mich auch zum Ausflippen bringt?
Was bringt dich zum Ausflippen, Nicole?
Oh, ganz vieles, aber eines davon, bei der Begrüßungsrunde am Morgen, ja, was erwartest du? Ja, man kann ja immer etwas mitnehmen.
Oh, ja.
Das finde ich wirklich so, der Satz aus der Hölle wurde gerade letzte Woche wieder geäußert und ich muss da wirklich ganz gut mich selber kontrollieren und regulieren, dass ich da nicht einen bösen Kommentar mache. Ja, es stimmt und mittlerweile kann ich das einordnen, weil die Leute mal oder häufig halt auch nicht wissen, was genau auf sie zukommt, oder? Also wenn ich so einen Titel sage und dann, okay, was erwartet ihr? Ja, dass es dann nicht mega spezifisch ist, kann ich verstehen. Aber so, ja, man kann ja immer etwas lernen. Das ist so die Entschuldigung, ich wurde von meinem Chef geschickt und jetzt sitze ich da und probiere auszuhalten, bis dann 5 ist. Kennst du die?
Und ich kenne, ich habe jetzt gerade nochmal versucht, was genau dich triggert und ich kann es total nachvollziehen, weil da schwingt ja sowas mit von, ich habe mich zu 0 Sekunden auf diesen Tag vorbereitet oder eingestimmt, aber liefer du mir hier mal eine Supershow, ja? Liefer du mir mal eine Supershow und naja, wenn nicht, irgendwas werden wir ja schon mitnehmen. Ja?
Genau.
Ja, und mich triggert bei diesem, ich habe nichts gelernt. Also das finde ich auf so vielen Ebenen schwierig. Erstmal denke ich mir, wie macht man das? Wie macht man das, dass man 8 Stunden lang sich über Themen auseinandersetzt und nichts daraus mitnimmt? Also das wäre quasi der Komplementärtyp zu deinem Typ. Ich habe nicht. Und dann ist das ja auch wieder so eine gnadenlose Ich-Botschaft. Frag doch bitte mal jeder nach, wie wahnsinnig klug und belesen und informiert ich schon bin, ja, damit man mir meinen passgenaues Angebot macht.
Aber ich hatte vor kurzem auch so eine Person und da ist dann rausgekommen, dass die Person gerne in meiner Position gewesen wäre.
Sehr
also
oft, auch der Klassiker.
Sie hätte gerne den Kurs gegeben. Und jetzt hat es halt so eine doofe Externe gegeben, die gar nichts Neues erzählt hat. Und das hat mir dann geholfen, das Feedback einzuordnen. Weil manchmal hat es nicht mit dem Inhalt zu tun, sondern mehr halt mit der Person und der Vorgeschichte.
Komplett oder mit der Rolle einfach, die du dann auch entsprechend einnimmst in dem Moment, kann ich mir total vorstellen. Ja, lass uns mal noch so ein paar Feedback aus der Hölle sammeln. Was gibt's noch so für Muster? Weil ich glaube, dass die Menschen, die uns zuhören, das jetzt auch kennen und können es ja mal so ein bisschen auseinander klamüsern und ein bisschen dechiffrieren, was daran vielleicht auch verletzend ist. Weil ich glaube, dass ich auch Menschen gar nicht immer so bewusst sind, wie schmerzhaft das ist. Also dieses irgendwas nimmt man immer mit. Der Mensch hat sich bestimmt keine Gedanken darüber gemacht, dass das herabsetzend ist und dass es wenig wertschätzend ist. Was gibt es noch so für Feedbacks, die dich, oder wo wir sagen würden,
Ja, was ich auch immer spannend finde und da muss ich mich auch schon öfters zusammenreißen, wenn die Leute dann sagen, ja, der Austausch untereinander, der war gut, das habe ich vor allem geschätzt. Und dann habe ich wirklich vor kurzem gesagt, ja, und ich war da einfach überflüssig, weil ich liefere da 8 Stunden ab, oder? Und dann, ja, was hättet ihr gebraucht, einfach miteinander ein bisschen Zeit zu verbringen? So, Dankeschön. Was findest du schwierig
noch? Ja, also das finde ich natürlich auch, wobei ich dann immer, da bin ich mittlerweile so, dass ich sage, ja, das ist ja auch wirklich ist ja auch ein Mehrwert und da stelle ich auch gern was zur Verfügung. Ich glaube, mich triggert wirklich dieses Generalisierende und sich nicht mal die Mühe machen, ein Feedback überhaupt zu präzisieren und vor allen Dingen auch eine Erwartung nicht in den Raum stellen, aber nachher mit etwas abgleichen, was man gar nicht gesagt hat. Also Dinge erwarten implizit, das nicht. Ja, das nicht begründen. Also ich hatte auch jetzt hier gefragt, Tag 2, wie ist das so, das Verhältnis Übung, Input und Reflexion? Macht mal Daumen hoch, zur Seite, nach unten. Also ja, dass wir so ein bisschen justieren können. Und da kam dann auch ein entsprechendes Feedback, also so im Sinne von ein bisschen mehr Raum für quasi echte Fälle einbringen. Das habe ich ja dann auch eingesteuert. Und dann kam trotzdem nochmal an einer Stelle ein Feedback so, ja, dafür war zu wenig Raum. Ja, und oder also beziehungsweise für was anderes war zu wenig Raum. Und das ist natürlich total schwer, weil das ist dann an der Stelle auch wirklich unfair, weil du etwas abfragst, es wird nicht drauf reagiert und dann nachher aber kritisiert. Mit so Dingen, das finde ich schwierig.
Ja,
und
ja,
das kennen wir ja auch im Arbeitsalltag, ja. Diese impliziten Erwartungen, die unausgesprochenen Erwartungen und dann nachher gepaart mit einer Enttäuschung. Ja, das hätte ich mir anders vorgestellt. Mhm. Ja, lass mich deine Erwartungen, deine Vorstellungen kennen, dann wird es einfacher.
Mhm. Und da finde ich auch immer die Check-in-Frage schön: Was erwartest du heute und was tust du dafür?
Ja.
Also wirklich mit der zweiten Ergänzung, dass die Leute nicht nur ein Fußballspiel anschauen und ein bisschen grölen können, sondern wirklich was liefern müssen. Und wenn sie es dann nicht tun, dann weise ich sie darauf hin.
Das finde ich eine super Metapher mit dem Fußballspiel. Und
das sage ich auch so offen. Es ist heute ist kein Fußballspiel, sondern heute geht es um Arbeit. Darum heißt das Ding auch Workshop.
Mhm. Es geht nicht nur ums Shoppen, sondern auch ums Worken.
Genau, ja.
Sehr gut. Mhm. Feedback-Modelle, nutzt du sowas? Und wir kennen alle eine ganze Reihe. Mich würde mal interessieren, ob du so ein paar Lieblingstools hast, ein paar Lieblingsinstrumente, die du gerne einsetzt. Gibt es vielleicht auch was du nicht so gerne nutzt? Fangen wir mal mit denen an, die du wirklich gerne verwendest.
Ja, genau. Also da gibt es ja der Klassiker, die gewaltfreie Kommunikation. Ich finde das aber wahnsinnig sperrig. Und wenn ich mit meinem Mann so drüber rede, wenn ich sage, wenn ich beobachte, dass du erst um 10 nach Hause kommst, dann fühle ich mich einsam, weil mir Zusammenzeit wichtig ist. Ich bitte dich, in Zukunft früher nach Hause zu kommen. Dann denkt er, sorry, hast einen Vogel, oder?
Oh, Nicole, ich weiß gar nicht. Also ich kenne sehr, sehr, sehr... Ich mit dir gerade, wie heißt man so schön, relaten. Ich finde das echt schwierig und das ist ein totales Missverständnis. Das ist doch kein Theaterstück, was wir da aufführen.
Genau.
Also da sind ja kluge Gedanken, die da eingeflossen sind in das Modell. Aber ja, so wie es so holzschnittartig vorgeturnt wird, entsetzlich, oder?
Genau. Und mein Mann ist Mathematiker, also mit dem muss ich anders sprechen. Und was ich aber in der Kundenarbeit immer wieder merke, was ganz gut ankommt, ist eine leichte Vereinfachung von gewaltfreier Kommunikation, das WWW-Modell, Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch.
Wunsch.
Also genau, was sehe ich, was nehme ich wahr? Zum Beispiel, mir ist in der Sitzung aufgefallen, dass du zu spät kamst oder in deinem Mail hast du geschrieben. Und dann wie die Wirkung, das hat mich wütend gemacht oder der Kunde musste warten. Und dann der Wunsch, könntest du bitte in Zukunft mir schreiben oder pünktlich kommen oder so. Und diese drei einfachen Schritte werden mega geschätzt von Kunden.
Ja, finde ich auch.
Weil man es gut merken kann und weil es wie weniger sperrig ist. Und klar braucht es ein bisschen Übung. Und der Wunsch, der dritte Schritt, ist natürlich nicht auf jedes Verhalten anwendbar. Ich bringe dann immer so das Beispiel, Horrorbeispiel, sexuelle Übergriffe bei der Arbeit. Mhm. Und dann machen wir nicht den Wunsch, ja, könntest du bitte ein bisschen weniger häufig sexuelle Übergriffe machen? Ja. Selbstverständlich nicht. Aber einfach so, ja, dass es keine Forderung ist, weil häufig ist man ja nicht in der Position, einem anderen eine Forderung zu geben oder zu machen, sondern einfach so, ja, ich hätte gerne und könntest du bitte und wie wäre es für dich?
Naja, man kann es, ja, ich finde, ich kenne das und ich finde das ganz, ganz prima, weil mir geht es exakt wie dir, dieses schon fast so wie Geppetto, ja, bei Pinocchio, so holzschnittartig da, dieses ich habe beobachtet und so weiter, das ist artifiziell. Also dahinter steckt ja auch eine andere Annahme, nämlich das Verhalten, was ich beobachte und die Bewertung dessen, was ich beobachtet habe, gedanklich zu trennen. Und das ist ja der eigentliche Mehrwert. Und das machen ja die drei Ws auch. Ich sage, das ist, das habe ich wahrgenommen und das macht es im Prinzip, oder was heißt, macht es mit mir und so bewerte ich das. Und diese Trennung finde ich total wichtig. Auch wenn uns das nicht immer gelingt in dem Moment. Und ich übe das sehr viel auch in den Kontexten, wo ich unterwegs bin und rege auch Menschen an, das auch in ihren eigenen Arbeitsumfeldern wirklich zu separieren. Und das andere ist ja einfach was, ein appellativer Charakter, etwas Prospektives, etwas nach vorne gerichtetes in Richtung Zukunft, so im Sinne von, was wollen wir denn anders machen?
Genau, ja. Und das ist eine Einladung, oder? Und von dem her kommt das so gut an. So, ja, könntest du oder würdest du oder wie sollen wir das angehen? Und ich finde das immer so gut, dass es weg von der Forderung, vom Müssen, von du musst jetzt immer geht.
Ich habe noch ein Tool. Ich bin mal gespannt, ob wir da auch so ähnlich ticken. Der Feedback-Burger. Kennst du?
Sagt dir das was? Shit-Sandwich oder was meinst du?
Ja, genau so. Weißt du, so dieses erst was Nettes, dann was Blödes, dann wieder was Nettes.
Furchtbar.
Furchtbar, oder? Was müssen wir zwei machen, Nicole, um diese ganzen Kommunikationstools, ich sag es mal ganz ehrlich, aus der Hölle, die mal auf den Index zu setzen, oder? Das verstehe ich wirklich nicht. Also um Gottes Willen, gewaltfreie Kommunikation ist kein Tool, ist ja eine Haltung. Ja? Aber dieser Feedback-Burger, wer glaubt wirklich, das wäre eine gute Idee?
Ja, es ist halt einfach. Und ich glaube, Feedback ist so ein verunsicherndes Thema. Das sieht man auch an wieder Statistiken. Also man weiß zum Beispiel, jede fünfte Führungskraft gibt zu, dass sie oder er negative Feedbackgespräche mit den Mitarbeitenden gänzlich vermeidet. Und 37% der Leute fühlen sich unwohl dabei, also der Führungskräfte, fühlen sich unwohl dabei, Mitarbeitenden kritisches Feedback zu geben. Und ich glaube, da klammert man sich halt an diese einfachen Tools. Und da kommt ein bisschen Psychowissen auf LinkedIn dazu, wenn man sagt, ja, Primacy-Recency-Effekt, das Erste und das Letzte bleibt im Gehirn. Und da ist ganz viel Falschannahmen und Fehlwissen vorhanden. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist, da ganz viel Aufklärung zu betreiben und die Leute auch an der Hand zu nehmen und sagen, hey, da hast du ein neues Modell, probier das aus und dann schauen wir in 2-3 Wochen, wie hat es geklappt. Genau das habe ich nämlich mit dem Kunden gemacht und die haben dann im nächsten Kurs zu Feedback, wo es eher um die Teamebene, Organisationsebene Feedback ging, habe ich sie gefragt, und wie ging das mit dem WWW? Und die einen haben gesagt, ja, das war mega gut, das hat mir unglaublich geholfen, und die anderen haben gesagt, ja, ich habe mich trotzdem nicht getraut.
Und auch das, weißt du, es ist ja eine Sache, in einem Seminar etwas mal trocken zu verproben, von mir aus in irgendwelchen Rollenspielen, aber dann in der wirklich in der exakten Situation das dann auch einzusetzen und dann auch eine Erkenntnis zu haben, ganz ehrlich, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht oder Klammer auf, noch nicht.
Genau. Und ich glaube, Feedback ist deshalb so heikel, weil es uns in unserem Innersten bewegen und verletzen kann. Also ich hatte mal ein Feedback-Gespräch mit meinem Chef, da bin ich heulend rausgelaufen, ich konnte nicht mehr arbeiten an diesem Tag.
Was hat dich da so bewegt? Magst du es teilen oder ist es zu persönlich?
Es war eine Falschanschuldigung, mir was unterstellt, was ich gemacht hätte. Und er hat das ganz ungeschickt gemacht, mir am Freitag einen Termin geschickt für Montagmorgen 7:30 und dann wirklich quasi mich fertig gemacht. Und quasi sehr auf, ja, sehr unfair gespielt. Ich mag nicht in die Details gehen.
Aber nee, das muss man ja auch nicht. Aber
ja, genau.
Also das heißt, das hat doch
dass ich meistens zu viel erzähle.
Und das, das hat deinen Gerechtigkeitssinn getriggert? Oder
ja,
was war
genau.
Das?
Gerechtigkeit und so. Ich wurde gar nicht in meiner Absicht wahrgenommen. Und es gibt auch so Studien dazu, wo man die Leute fragt, was hätte dir geholfen, beim schlimmsten Feedback, das du erhalten hättest, besser zu reagieren? Und da sagen die Leute Dinge wie, hey, wenn es eine Konversation gewesen wäre, wenn es nicht so one-way gewesen wäre, sondern wirklich, ich kann meine Sicht der Dinge auch erklären. Ich kann sagen, wie es dazu gekommen ist und was ich wollte, was die Geschichte von meiner Sicht ist, etc. Und das konnte ich da nicht. Oder da war es nur so ein, er spricht zu mir und ich habe da gesessen, bis ich geheult habe und dann bin ich raus und musste nach Hause. Weil es mich derart fertig gemacht habe, das hat das mich das Verhalten so was angeschuldigt wurde, etc. Also wirklich ganz, ganz schlimme Situation. Und ich glaube, die meisten von uns haben eben Situationen erlebt im Zusammenhang mit Feedback, die nicht schön waren.
Auf jeden Fall. Naja, man darf natürlich eins nicht vergessen. Du hast ja in der Feedback-Situation immer eine Asymmetrie.
Ja, genau.
Der Feedbackgeber hat ja immer einen Vorsprung. Also der, er oder sie weiß ja, was er sagen wird. Also das heißt, du bist ja auch, selbst wenn es dialogisch dann läuft, auf deine Reaktionsfähigkeit, auf deine Schlagfertigkeit angewiesen. Und oft müssen wir die Dinge ja erstmal richtig verstoffwechseln, damit wir verstehen, warum hat mich das jetzt so angefasst?
Ja. Und was häufig passiert ist, wenn gerade ein negatives oder ein als unfair erlebtes Feedback kommt, dann ist man wie starr, also man ist erstarrt, man kann gar nicht denken. Also ich bin jemand, der sehr schlagfertig ist und in diesem Moment konnte ich nichts mehr sagen. Ich war wie starr vor Schock und im Nachhinein wusste ich genau, was ich hätte sagen wollen oder sollen. Und in diesem Moment gelang es einfach nicht und du sprichst das sehr gut an mit der Asymmetrie der Informationen. Also das ist auch etwas, wo es helfen kann, dass man sich eben auf einen Feedback-Termin trifft und jeder und jede so die eigene Sicht der Dinge darlegt und alle den gleichen Start haben.
Vorausgesetzt, man weiß, was da kommt. Und oft erreicht uns ja so ein Karton auch ganz unvorbereitet. Und dann ist es wirklich, 10 Minuten später war ich schlagfertig. Ja.
Genau.
Das ist dann ein bisschen schwierig. Gehen wir mal zu den schönen Modellen vielleicht, so im Verlauf unseres schönen Gesprächs. Was sind denn Modelle, Tools, die du sehr gerne anwendest? Ich habe auch noch einen, vielleicht kennst du das sogar noch nicht. Mal gucken. Aber ich bin erstmal auf dich gespannt, Nicole.
Ich bin gespannt. Danke für den Vorsprung. Was ich ganz, ganz gerne nutze und was unglaublich gut ankommt bei meinen Kunden, Kundinnen, ist das Manual of Me, die Bedienungsanleitung zu sich selbst, weil es ja schon absurd ist, jedes Gerät, das man kauft, hat eine Bedienungsanleitung und der Mensch kommt ohne. Und kürzlich hatte ich eine Führungskraft, die mir gesagt hat, ja, es braucht halt Zeit zu merken, wie der andere tickt und ja, dann manchmal braucht es bis zu 3 Jahre, bis man die Präferenzen voneinander kennt. Und dann dachte ich so, boah, wer hat heute noch 3 Jahre, oder? Und das Manual to Me oder Bedienungsanleitung, Benutzerhandbuch zu sich selbst, das ist eigentlich eine Serie von Fragen, die man den Leuten zur Verfügung stellt und alle beantworten diese. Und wir haben das zum Beispiel bei uns im Unternehmen auch gemacht. Wir haben 20 Fragen, die jeder ausfüllt und das ist jetzt im OneNote digital abgelegt. Wenn eine neue Person kommt, kann die nachschauen, wie ist diese Person, was hat sie gerne bezüglich Kommunikation und Feedback? Oder meine Lieblingsfrage, wenn ich gestresst bin, so unterstützt du mich am besten? Und das ist sehr unterschiedlich und ich glaube, was sich dahinter versteckt, ist, dass man nicht annehmen kann, dass die anderen dasselbe mögen wie du selbst. Und das ist so ein Fehler, den wir Menschen häufig haben, damit wir annehmen, das ist eine vereinfachende Realität. Wir nehmen an, die anderen sind auch wie wir selbst und das ist eben ein Fehler.
Wir schließen von uns auf andere.
Genau.
Wir schließen von uns auf andere. Das ist bekanntermaßen so der Untergang quasi. Alle sind so wie ich.
Genau, Ja. Und das ist, vielleicht kann ich noch ein paar konkrete Beispiele geben. Also ich hatte einen Kunde, der wollte das Feedback immer schriftlich. Immer schriftlich. Und andere sagen, Feedback ist besser als keines. Also direkt oder wenn es auch nicht so höflich ist, das ist mir egal. Mhm.
Ach so, das kam über das Manual of Me, kam ja, das raus genau. sozusagen. Ja. Wenn, ja, oder ich finde ja diese Frage sehr schlau, auch zu sagen, so kannst du mich unterstützen, wenn ich gestresst bin, weil das füllen ja alle aus. Und das sind ja genau diese Situationen, wo das Feedback in eine ganz, ganz schwierige Richtung gehen kann. Ja. Ja, oder wo überhaupt eine Interaktion entgleisen kann, obwohl ja, es gar nicht notwendig wäre, wenn ich ein paar Rahmungen berücksichtige.
Ja, und wir haben zwei Leute im Unternehmen, bei denen steht, lass mich in Ruhe. Oder? Und mich muss man fragen, ob man mich unterstützen kann, ob ich Selbstfürsorge betreibe, was man mir abnehmen kann, etc. Also bitte, bitte kontaktiere mich. Und die anderen zwei, die muss man in Ruhe lassen. Mhm. Und das finde ich ein ganz schönes Modell. Und was ich häufig mache, weil ich weiß, da hören auch viele interessierte Menschen zu. Ich schicke den Kunden, Kundin im Vorfeld einige Fragen. Meistens wählt der Auftraggeber, die Auftraggeberin 8 bis 10 Fragen aus für dieses Manual. Und dann schicke ich die Mails an alle Teilnehmenden mit diesen Fragen und sie schicken mir ihre Antworten zurück. Und dann mache ich Plakate daraus. Und diese Plakate werden dann gedruckt und während dem Workshop im Raum verteilt und dann machen wir Gallery Walk, also Museumswalk, wo ich leichte Pianomusik einstelle und dann marschieren alle mit den Händen hinter dem Rücken durch die Galerie und bewundern die Kunstwerke, die dort sind. Und im Nachhinein, nach der Übung, hat jeder noch die Möglichkeit, zu jedem Werk Fragen zu stellen. Weil manchmal ist nicht sehr klar, was da drauf geschrieben ist oder ich hätte noch eine Verständnisfrage. Und da stellt sich dann jeder vors Plenum und beantwortet die Fragen, die da auftauchen. Und das wird sehr, sehr geschätzt von den Leuten.
Ja, das, also ich habe ähnliche Erfahrungen damit gemacht. Ich finde auch, was übrigens auch eine ähnliche Variante ist davon, ist dieses sich gegenseitig zu interviewen. Also dieses Manual of Me kann man ja durch eine wechselseitige Interviewsituation auch nochmal auflösen. Also nicht, dass jeder sich selbst hinsetzt und quasi überlegt, sondern dass er diese Fragen präsentiert bekommt. Das hat nochmal eine bisschen andere Wirkung.
Ach, ne? Schön.
Muss man immer gucken. Ja.
Und dein Tool?
Ja, ich überlege gerade, ich habe so zwei im Kopf gehabt, aber ich teile vielleicht mal eins, weil ich glaube, das ist gar nicht so gebräuchlich. Und zwar ist es dieses Feedback aus der Hölle oder schöne Grüße aus der Feedback-Hölle. Ist auch nicht unbedingt in jedem Team so einfach, muss man immer gucken. Ich habe das schon öfter mal so in Trainings auch eingesetzt und dann kam das extrem gut an. Und zwar sollte sich jeder, so ähnlich wie du eben, eine Situation überlegen, in der er oder sie ein ziemlich negatives Feedback bekommen hat. Also etwas, was ihn oder sie sehr belastet hat oder sehr bewegt hat. Also das darf jeder für sich ja steuern, auch wie schlimm es ist und vor allen Dingen auch, welches Ereignis die Person aussucht und wie viele Details sie da reingibt. Es geht ja gar nicht um die Details. Und dann werden die Menschen aufgefordert, in einer Art Storytelling diese Geschichte zu malen. Und zwar mit ganz einfachen Kritzelbildchen. Ja, also dann bin ich zu meinem Chef, da reicht wirklich Strich, Strich, Punkt, Punkt, Komma, Strich. Mit 4, 5 Post-its einfach die Situation zu beschreiben als Storytelling. Und dann stellt jeder seine Geschichte vor, so detailliert oder eben nicht detailliert, wie er oder sie möchte. Und dann gehen wir in die Analyse und sagen, okay, und warum war es so
spannend,
ein schlimmes? Und wie würdest du heute damit anders umgehen, wenn du nochmal so ein Feedback bekämst? Beziehungsweise, was kannst du in deinem eigenen Feedbackverhalten daraus nehmen? Also wenn du selbst Feedback gibst, weil du hast diesen Schmerz erfahren, ob das jetzt ein total vernichtendes Feedback war oder nur einfach etwas, was mich mal vielleicht 1, 2 Tage geärgert hat, ist jetzt egal an der Stelle. Nur ich kann ja immer in beide Richtungen lernen. Und das kommt sehr gut an. Also deswegen, ein bisschen haben wir das jetzt eben auch schon ohne Malen quasi zusammen gemacht, zu überlegen, was hat dich an der Situation so getriggert? Das war dieses Gerechtigkeitsthema und dass du keine Chance hattest, das ins richtige Licht zu setzen.
Genau, ja. Weißt du, was ich mich bei deinem Tool frage? Ob es dann nicht zu einer Art Angst kommt, jetzt darf ich ja gar nicht mehr Feedback geben, weil egal, was ich mache, das ist aus der Hölle.
Das, ohne Mist, Nicole, das ist natürlich eine Verstrickung. Das muss man sehr, sehr gut rahmen. Deswegen sage ich, das ist auch nicht ein Tool, was du einfach mal locker, flockig so einstreuen kannst. Mhm. Das ist im Rahmen von einem Training super möglich, weil da begegnen sich Menschen in der Regel, die nicht unbedingt in einem Team zusammenarbeiten und die das als Inspiration nutzen können. In einem Team kann das möglich sein, wenn wir sagen, wählt vielleicht ein Feedback, was ihr nicht in diesem Team bekommen habt. Ja, um es wirklich one, so. Yeah. Es geht ja um das Prinzip. Es geht ja nicht um, und damals hast du das zu mir gesagt. Mhm. Genau, ja. Das darf natürlich nicht passieren.
Ja.
Sondern dann würde ich von der Teamsituation immer wegpointen und sagen, überlegt mal in der Vergangenheit, als ihr noch nicht in dem Team gearbeitet habt, gab es da vielleicht mal etwas.
Mhm. Danke für die Erklärung, ja. Das macht Sinn so, ja. Mhm.
Weil sonst haben wir so ein Problem, dann haben wir eine ganz unheilvolle Verquickung. Ja. Was ist schwerer, Nicole? Wir gehen so langsam Richtung Ende. Feedback nehmen oder geben?
Es gibt keine einfachen Antworten. Wenn man die Forschung anschaut, dann weiß man, dass häufig das Feedback geben stressiger ist. Für die Menschen.
Du hast es eben schon mal angedeutet, ja.
Weil man so viel falsch machen kann und weil irgendwie auch so ein Risiko drin ist, dass ich missverstanden werde, dass die Beziehung zerbricht, dass die Person abspringt, dass sich die Person krank meldet. Das gibt es immer wieder, oder? Nach Feedback-Gesprächen wird die Person krankgeschrieben. Und ich glaube, das ist recht stressiger. Was war die Frage?
Ja, was einfacher ist, Feedback geben oder nehmen?
Ja, genau. Also ich denke, Feedback geben ist schwieriger.
Mhm. Mhm. Wobei ich glaube, bei dem Nehmen haben wir auch noch Luft nach oben, oder?
Ja, ja.
Kennst du das, dieses so Abtun, wenn man mal ein positives Feedback bekommt? Ach, das ist ja nichts Besonderes. Und ja, wird ja uns Frauen gern mal nachgesagt, dass wir Schwierigkeiten damit haben, auch mal ein Kompliment einfach stehen zu lassen oder eine lobende Anerkennung.
Mhm. Genau, das erlebe ich auch immer wieder und ich mache dann auch die Leute darauf aufmerksam, wenn sie ein Kompliment wegdiskutieren. So, was sagt man, wenn man ein Kompliment gekriegt hat, Sibylle zum Beispiel? Und was ich mache, ich habe einen Ordner in meinem Postfach der E-Mails und der Ordner heißt Brag, prahlen. Mhm. Und alle positiven Feedbacks, die schiebe ich da rein. Das ist voll.
Cool.
Und da kann ich baden gehen drin.
Unsere Hirne sind synchronisiert, Nicole. Ich habe so einen Ordner auf meinem iPhone mit Fotos, wenn mir jemand was Nettes schreibt zum Podcast. Apropos, wo wir gerade dabei sind. Also ihr dürft gerne natürlich auch uns Feedback geben zum Gespräch. Was klingt bei euch an und was könnt ihr an praktischen Tipps mitnehmen? Nehmen wir alles sehr gerne auf. Es ist essentiell. Es ist irgendwie gar nicht so schwer zu verstehen, dass Feedback so wichtig ist. Und trotzdem ist es so schwer, das auch zu leben. Und wenn du sagst, ich mache ein Feedback-Training, rollen auch manche schon mit den Augen. Oh, hatten wir doch schon tausendmal. Easy to understand, hard to master. Warum?
Ich glaube, wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen, weil da so viele Risiken drin sind. Ich kann ganz viel falsch machen. Man weiß von einer Meta-Analyse, dass bei 38% der Fällen sich die Leistung nach dem Feedback verschlechterte. Das heißt, ich hoffe, ich gebe ein gutes Feedback und was passiert? Die Person wird nicht besser, nein, sie wird noch schlechter. Also, oh mein Gott. Und dann also diese ganz, ganz menschlichen Dinge, Angst vor Harmonieverlust und Angst vor Beziehungsschädigung und wirklich so, dass all das wirklich ganz stark menschliche macht, dass es schwierig ist für uns, Feedback zu geben. Ja.
Ein letztes noch, weil du den Kuschelkurs auch schon mal angesprochen hast und Harmonie. Wie sehr hindert uns auch vielleicht manchmal der Wunsch, immer in Harmonie miteinander zu arbeiten, genau daran, dass wir gut zusammenarbeiten?
Mhm. Mega, ja. Also wir haben es, niemand hat gerne Konflikte, außer vielleicht ein paar komische Menschen. Ich gehe jetzt nicht auf eine Berufsgattung, wir haben genug Bashing
gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen.
Genau, und ich glaube, das ist auch wieder ganz, ganz in unserem Dinosaurier-Brain drin, dass wir mit der Gruppe gut auskommen müssen, dass wir nicht von den anderen ausgeschlossen werden. Und man weiß ja, Ausschluss der Gruppe, das macht eine Aktivierung des Schmerzzentrums im Gehirn. Das heißt, es ist etwas ganz, ganz Risikobehaftetes, wenn ich negatives Feedback gebe. Und ja, wir müssen das üben, weil Feedback ist so dermaßen zentral für die Zusammenarbeit und wir arbeiten heute 50% mehr zusammen als noch vor 20 Jahren. Also es ist nicht mehr so, dass die Chefin Aufgaben verteilt und dann arbeitet jeder das ab, sondern wir haben eine viel größere Abhängigkeit und da ist es einfach mega wichtig, dass wir dieses Harmoniebedürfnis, dieses Kuschelbedürfnis überwinden und idealerweise halt psychologische Sicherheit etablieren, um dann miteinander Tacheles zu reden.
Was würdest du sagen, interkulturell? Wir haben es ganz am Anfang schon mal so ein bisschen angetippt. Ich sage es jetzt mal so stereotyp. Seid ihr Schweizer eher freigebig mit gutem Feedback oder eher ein bisschen zurückhaltend? Und danach gleich die Frage, was würdest du uns Deutschen zuschreiben? Weil wir haben jetzt mal die Möglichkeit, das so ein bisschen unsere Klischeebilder übereinander zu legen.
Ich glaube, ich finde es mega schwierig, alle SchweizerInnen in einen Topf zu werfen.
Ja, und lass uns über Deutschland reden, das ist genau dasselbe. Aber wir reden über Stereotypen.
Ja, was sind wir? Also wir sind sicher freundlich, die Schweizer. Wir sind auch sehr anständig miteinander. Ich überlege gerade, ob es von der französischen Seite bei den Welschen gibt vielleicht noch höhere Hierarchieunterschiede. Also ich kenne Leute, die ihre Schwiegereltern nach 20 Jahren noch siezen. Genau.
Ja, das kommt, ja klar, das ist der französische Einfluss. Da gibt es das ja durchaus auch noch in Ansätzen.
Also wir haben 4 Sprachen, ich kann da nicht für alle Sprachen, alle Kulturen sprechen. Aber ich denke, wir sind schon sehr freundlich, sehr zurückhaltend mit einigen Ausnahmen. Also ich kenne so viele andere Beispiele, die sprechen einfach geradeaus, was sie meinen, vielleicht auch nicht auf eine gute Art. Hey, mir fällt es mega schwierig, diese Schubladen zu befüllen. Ja. Und du? Wie seid ihr Deutschen?
Ja, im Prinzip, wir hätten es vielleicht fast andersrum machen sollen. Was für eine Vermutung haben wir wechselseitig voneinander? Und mir fällt meine eigene Frage zu beantworten nicht leicht. Ich versuch's mal. Ich glaube, dass wir Deutschen schon ganz gut im Meckern sind, dass wir sehr schnell das Haar in der Suppe finden. Und das drückt sich, glaube ich, auch manchmal im Feedback aus. Also wir sind besser darin, kritisches Feedback zu geben als gutes Feedback. Das ändert sich, wenn du der Person gegenüberstehst. Also ich glaube, dass sich die Menschen nicht so leicht trauen, jemand ins Gesicht direkt kritisches Feedback zu geben. Das kann dann durchaus mal auseinandergehen. Also in sozialen Medien kriegen wir das sehr schön hin mit dem Meckern und Beschimpfen. Im Direkten würdest du das auch, ist das auch jetzt nicht wirklich die deutsche Seele, sich das direkt ins Gesicht zu sagen. Ja. Aber wir sind, glaube ich, ich glaube, wir sind ganz gut darin, auch vielleicht auch, weil es dann als smart gilt, als analytisch, wenn man einen kleinen Fehler findet. Das kann ja auch diese Attitüde haben. Weißt du, das muss ja gar nicht bösartig sein, sondern ich habe mir das genau angeschaut und ich habe das sehr klug analysiert und mir ist aufgefallen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Und du sprichst einen guten Aspekt an, mit dem wir eine weitere Folge füllen könnten mit den sozialen Medien und der Ton dort. Also ich schreibe ja diese Kolumne für die NZZ und einmal war die Kommentarspalte freigeschaltet und dann hat jemand oh Gott. Und was macht man nun, dass man nicht tun sollte? Ich ging dann natürlich lesen und einer hat da mal geschrieben, die Autorin scheint eine sehr fügsame Lohnsklavin zu sein.
Was?
Ja, genau. Und ich bin ja alles andere als eine sehr fügsame Lohnsklavin. Und ich finde das schon noch spannend, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Leute dann in den digitalen Medien äußern.
Und ein Urteil erlauben, ja.
Genau. Mhm. Und alles besser wissen und alle sind bessere Bundestrainer und so weiter. Klassiker.
Absolut. Zum Ende. Welches Feedback, vielleicht sogar auf das Gespräch, würde dein Herz erfreuen, Nicole?
Feedback freut mich immer, weil Words of Affirmation meine Lieblings- Love Language sind. Das wäre ein anderes Kapitel. Ich glaube so, hey, das war spannend zwischen euch und ich habe ganz viel Neues gelernt und neue Gedanken aus der Folge mitgenommen. Mhm. Und dich?
Das ist schön. Für mich wäre, ja, ergänzend zu dem auf jeden Fall, was mich immer sehr freut, wenn Hörerinnen und Hörer schreiben, man hat gemerkt, zwischen euch war ein guter Flow.
Mhm. Schön.
Und es war ein gutes und tiefes Gespräch und wenn das zurückgemeldet würde, dann würde ich mich sehr freuen, weil ich würde das Kompliment sehr gerne an dich geben. Es war ein wunderbarer Austausch mit dir.
Danke dir. Es hat sich angefühlt, wie mit einer Freundin zu sprechen, die ich schon lange kenne.
Telefonieren.
Ja, genau. Und telefonieren.
Ja, genau so war das. Ich danke dir, liebe Nicole. War
sehr
ganz
gerne.
Arg schön.
Mega. Danke.
Mach's
alles
gut.
Gute dir. Ciao, Jule.
Ciao. Das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube und denke und hoffe, das habt ihr auch gespürt. Zwischen uns zweien ist es nur so hin und her geperlt, zumindest habe ich das so empfunden. Nicole ist ein wahnsinnig begeisterungsfähiger Mensch und strahlt auch entsprechend Begeisterung aus, gerade für das Thema Feedback. Und was mir gut gefallen hat, und da würde ich gern von euch mal eine Rückmeldung bekommen, nämlich, dass wir auch hier ein wenig unsere Erfahrung austauschen konnten. Vielleicht fandet ihr das aber auch gerade doof. Wie auch immer, meldet euch bitte mal zurück. Mich würde das wirklich interessieren, denn es sind ja immer wieder Gäste auch da, wo ich sage, da sind sehr viele Kongruenzen zu dem, was ich auch sonst noch außerhalb des Podcasts mache. Ihr wisst schon, ich bin ja sehr viel auch in Transformationsbegleitung drin und es liegt dann auf der Hand, sich auch auszutauschen. Vielleicht schätzt ihr das, vielleicht auch nicht. Ich kann es ja nur erfahren, wenn ihr es mir rückmeldet unter info@goodwork-salon.de. Dort könnt ihr das, was euch bewegt, abladen. Den Rest, die positiven Feedbacks, aber auch da gibt es Kanäle, das fände ich total cool, wenn ihr bei Spotify zum Beispiel mal einen Kommentar da lasst oder eine Rezension auf Apple, denn das hilft, Good Work weiter groß werden zu lassen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß wiederum, dass es uns noch sehr, sehr lange gibt. Ich tue alles dafür, ihr habt einen kleinen Job auch, insofern freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet bei Good Work, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.